Jetzt ist Biodiversität schon seit einer ganzen Weile zu einer Art Schlagwort geworden. Ich habe eben mal mir die Arbeit gemacht und in meinen, ich bin so Nachschlagewerkfreund und habe in den Nachschlagewerken bei mir daheim nachgeschaut, wann der Begriff auftaucht. Und in meinen Lexika bis 1994 taucht er nirgends auf, egal ob in dem biologisch orientierten Nachschlagewerk oder aber allgemein Brockhaus oder so. Erst ab in dem nächsten, in dem ich es gefunden habe, war 2003. Da scheint also es sich um einen Begriff zu handeln, der so alt noch nicht ist, beziehungsweise vielleicht in der Verwendung nicht. Wie würden Sie sagen, kommt es zustande? Ist es das Schlagwort der Zeit oder wissenschaftlich betrachtet vielleicht Murks, was ich erzähle?
Nee, ich glaube, das trifft es sehr gut. Biodiversität ist eine sehr neue Richtung für uns Wissenschaftler und sicherlich dann auch für den allgemeinsprachlichen Gebrauch. Es geht ein bisschen später schon, etwas früher schon auf den Begriff zurück. Also geprägt wurde er vom Professor Wilson 1990 auf einer Konferenz, wo das erste Mal Biodiversität fiel, und zwar vor dem Hintergrund des globalen Artenverlustes, also als Mahnzeichen dafür, wie viele Arten wir eigentlich pro Jahr auf unserem Planeten verlieren. Und seitdem hat dieser Begriff sehr viele Prozesse geprägt, unter anderem auch die Rio-Konvention, und das war 1992, da ist er wirklich gut definiert worden. Also im Grunde reicht es uns, wenn man Biodiversität mit biologischer Vielfalt übersetzt. Das trifft, glaube ich, dann alles, was man dazu sagen möchte. Aber für uns Wissenschaftler ist es natürlich wichtig, dass wir diese Aspekte einzeln verstehen. Das heißt, uns interessiert nicht nur die Verschiedenheit der Arten, uns interessiert die Verschiedenheit der Gene und uns interessiert auch die Verschiedenheit der Ökosysteme, um die es geht. Das ist alles auch in der Definition von Biodiversität enthalten. Und vielleicht am wichtigsten ein vierter Aspekt: uns interessiert die Verschiedenheit der Funktionen, die diese Elemente haben.
Das heißt also, so eine Art systemischer Ansatz zu sagen, ich untersuche jetzt nicht mehr nur Ameisenart XY und gucke, wie verhält die sich und was sind Umgebungsvariablen, sondern vielmehr, wie ist sie eingebettet in ein Ökosystem?
Das wiederum hat auch schon eine lange Tradition. Ökosystemuntersuchungen gehen auf das 19. Jahrhundert zurück. Also, dass uns die Funktion der Ameise im System interessiert hat, ist auch nichts Neues. Ich glaube, der qualitative Unterschied ist die Frage, ob ein System mit einer Ameisenart schlechter funktioniert als ein System mit zwei oder drei Ameisenarten. Also, wie es ja bei den meisten Wäldern bei uns der Fall ist. Wir wissen, dass verschiedene Ameisen je nach ihrer Größe verschiedene Funktionen im Wald haben. Wir wissen, dass sie sich von verschiedenen Dingen ernähren. Und das kann in der Gesamtheit für den Wald eine ganz bedeutende Rolle spielen, die wir, das müssen wir im Moment zugeben, heute eigentlich noch gar nicht kennen.
Kann man dann behaupten, dass mit dem darüber nachdenken, also mit der Begrifflichkeit oder Definition Biodiversität und mit dem Ziel, das als Forschungsfeld aufzumachen, hat sich die Forschung auch zu verändern oder hat sich schon verändert?
Ich glaube, was wir hier sehen, ist, dass verschiedene Dinge zusammenlaufen. Wir haben funktionelle Forschung, gerade in der Biologie in den letzten 20, 30 Jahren, mit diesen unendlichen Möglichkeiten molekularer Methoden erforschen können. Wir verstehen sogar schon sehr gut, wie das ein oder andere Gen in dieser Ameise ein- und ausgeschaltet wird. Was wir dabei verloren haben, ist das Wissen vielleicht auch aus dem 19. Jahrhundert, das bis auf Alexander von Humboldt zurückgeht. Einfach die Vielfalt an Arten überhaupt zu kennen. Und nachdem wir es nun in wenigen Modellorganismen verstanden haben, wie Dinge funktionieren, ist es nun an der Zeit eigentlich, dieses Verständnis auf eine Vielzahl von Arten zu übertragen und damit auch ein Verständnis für das gesamte System zu gewinnen.
Sie haben davon gesprochen, dass es neben der Vielzahl der Arten und der Vielfalt von Arten ich sage mal jetzt mal ganz groß auf dem Planeten Erde, auch darum geht, Funktionsweisen in ihrer Vielzahl zu begreifen und auch, Sie sprachen von Genen. Was bedeutet das im Konkreten? Also wenn wir jetzt über zum Beispiel eine Vielfalt von Genen im Kontext von Biodiversität sprechen?
Also ein ganz eingängiges Beispiel wäre vielleicht, was sich im Boden einer Wiese abspielt. Also natürlich kann eine Wiese nur aus einer Art bestehen. Also wie ein Parkrasen. nur aus dem deutschen Weidelgras beispielsweise, dann ist davon auszugehen, dass in dem Wurzelraum dieses Grases auch nur wenige Bakterienarten leben. Es sind immer noch viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können zurzeit, aber es sind sicherlich weniger als in einer artenreichen Wiese, weil wir wissen, dass jedes Wiesengras bestimmte Substanzen ausscheidet. Aminosäuren, Zucker, davon leben wieder die Mikroorganismen, die wiederum auf bestimmte Dinge spezialisiert sind. Und so wird es sein, dass einfach in einer artenreichen Wiese eine viel höhere Zahl an verschiedenen Boden Mikrobenarten vorhanden ist. Hm. Und das hat Bedeutung für die Funktion. Nehmen wir an, es kommt eine Trockenheit, ich habe nur wenige Mikrobenarten, wird das zu irgendeinem Einbruch in der Funktion führen. Wenn ich mehr Arten habe, kann ich davon ausgehen, dass manche dieser Arten vielleicht eine Trockenheit besser überdauern als andere. Das ist die sogenannte Versicherungshypothese. Es ist immer gut, das Portfolio zu streuen. Und deswegen sollte eine Wiese über eine mit mehr Mikrobenarten und auch mit mehr Pflanzenarten eigentlich solche unwirtlichen Perioden besser überdauern.
Hm. Jetzt haben Sie mehrfach unterstrichen, dass wir gar nicht so viel wissen. Es gibt sicherlich gut untersuchte und gut erforschte Regionen oder Sphären, wie auch immer, der Erde und welche, die ganz schlecht sind. Also zum Beispiel Tiefsee, ist klar, darüber weiß man so gut wie gar nichts, ja, bis auf so grundsätzliche Zufallsfunde oder Entdeckungen. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Wald im Harz relativ gut wissenschaftlich untersucht ist. Wie stark ist denn da die Verzweiflung eines Wissenschaftlers, überhaupt jemals auf einen Stand zu kommen, der im Sinne von Biodiversität sinnvoll ist oder tatsächlich Erklärungsschlüsse zulässt?
Ja, das ist natürlich ein großes Problem für uns und sicherlich auch eine Quelle der Frustration. Denn wenn man wenige neue Arten kennengelernt hat und ihre Funktion, hat man gleichzeitig begriffen, dass der größte Prozentsatz immer noch vor uns liegt. Aber es ist kein Grund, nicht damit zu beginnen. Und ich glaube, an diesem Beginn stehen wir gerade. Es ist nicht so, dass wir alles kennen würden. Und der Wald im Harz ist vielleicht sogar schlechter untersucht als andere Wälder hier in Deutschland. Die zurzeit wohl am besten untersuchtesten Wälder sind die der deutschen Biodiversitätsexploratorien. Es gibt da jeweils sehr intensiv untersuchte Flächen in der Schorfheide, im Hainich und in der Schwäbischen Alb. Und da haben die Forscher erstaunliche Dinge entdeckt. Also in einem Teelöffel ganz gewöhnlichem Waldboden sind viele, viele neue Arten entdeckt worden, die bis dahin der Wissenschaft unbekannt waren. Es liegt an neuen Methoden, aber es liegt auch daran, dass wirklich Wissenschaftler aus verschiedenen Richtungen sich den gleichen Löffel Boden angeschaut haben.
Mhm. Die Interdisziplinarität ist sicherlich was ganz Entscheidendes bei so etwas, dass also, wie Sie haben ja gerade gesagt, unterschiedliche Forscher schauen auf den Löffel und dadurch entstehen auch ganz unterschiedliche Ergebnisse, beziehungsweise der Erkenntnisstand wird größer darüber. Welche Forschungsrichtungen gehören denn unbedingt dazu, aus Ihrer Sicht, also jetzt aus der Sicht des Geobotanikers beispielsweise?
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall der Geobotaniker. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Bestandteil. Im Grunde ist Biodiversitätsforschung eine Teamforschung, wie übrigens fast alle Bereiche der Biologie. Denn ohne dass wir uns zusammentun, kommen wir heute eigentlich gar nicht mehr vom Fleck. Wir brauchen speziell in diesem Bereich natürlich die Kollegen aus der Zoologie und aus der Mikrobiologie, um überhaupt die organismische Vielfalt begreifen zu können. Wir brauchen aber auch Genetiker, die uns tatsächlich auf der molekulargenetischen Ebene erklären, wie Organismen funktionieren. Wir brauchen die Physiologie, wir brauchen die Bodenkunde, wir brauchen die gesamten Geowissenschaften zum Verständnis der Prozesse, die dort stattfinden. Wir haben ein großes Bedürfnis, das, was wir messen, auch immer einfacher zu messen. Das heißt, wir benötigen eine Messtechnik, die sehr ausgefeilt ist, beispielsweise einfach nur, um festzustellen, ob ein Wald wächst. Das heißt, dazu berechnen wir den CO2-Austausch, den Austausch von Kohlendioxid zwischen der Krone des Waldes und der darüberliegenden Atmosphäre mit aufwendiger meteorologischer Messtechnik. Das heißt, wir brauchen die Biometeorologen dafür. Wir benötigen des Weiteren auch Sozialwissenschaftler. Es geht am Ende auch darum, dass diese vielen Erkenntnisse nicht nur im Elfenbeinturm bleiben, sondern auch der Bevölkerung begreifbar gemacht werden. Und ich glaube, es gibt andersherum jetzt, wenn man das so betrachtet, kaum eine Wissenschaft unter den Naturwissenschaften, die nicht an der Diversitätsfrage beteiligt ist.
Ich beschreite mal zum Eingang unseres Gesprächs noch einen anderen Aspekt, den Sie schon angedeutet haben. 1990, sagten Sie, hat ein Wissenschaftler gesagt, aufgrund der Bedrohung der Artenvielfalt der Welt, das Augenmerk darauf zu lenken, wäre sehr sinnhaft und notwendig. Nun ist es ja so ein Klassiker in der Argumentation in der Ökologie, also im Sinne von Umweltschutz, ist ja so, jeden Tag sterben so und so viele Arten aus. Also Arten, die wir noch gar nicht kennen zum Teil, die sind schon wieder weg, bevor die irgendein Forscher auch nur entdeckt, analysiert haben könnte oder ähnliches. Welche Rolle spielt denn dann dieser Aspekt des Umweltschutzes, wie auch immer, in Bezug auf die Forschung Biodiversität?
Ich meine, es ist richtig. Tatsächlich sterben uns die Arten schneller aus, als wir ihre Funktionen begreifen können. Es wird trotzdem so sein, dass manche unserer Funktionen, auf denen sehr viel unserer Menschheit beruht, von vielleicht ganz bestimmten Organismenarten ausgeübt wird. Und ich halte es schon für eine essentielle Aufgabe, dass wir deren Funktionen im Ökosystem auch sehr genau kennen. Und das bedeutet immerhin tatsächlich einen Wettlauf mit der Zeit, die Funktionen dieser Arten schneller kennenzulernen, als dass sie uns aussterben.
Was das auch für Konsequenzen und für einen Forderungskatalog an sowas wie Forschung und Lehre stellt, darauf kommen wir im Laufe des Gesprächs gern noch zurück. Das möchte ich erstmal auch bis dahin rausschieben. Ich sitze glücklicherweise nicht allein hier im Studio, sondern habe Professor Helge Brühlheide hier bei mir sitzen, mit dem ich über das weite Feld der Biodiversität spreche. Dafür gibt's auch einen konkreten Anlass. Eben gerade haben wir versucht, das so ein bisschen einzuordnen und auch durchaus die Bedeutung klarzumachen, die das für den Einzelnen, die Einzelne auch in Halle hat, dass Leute sich damit intensiv auseinandersetzen. Ob das in dem Maße, in dem es geschieht, reicht, das ist vielleicht etwas, worauf wir später auch noch zu sprechen kommen. Ein Anlass ist auch, dass vor inzwischen 14 Tagen eine Einrichtung in Leipzig eröffnet worden ist, ganz offiziell. Dadurch habe ich auch davon erfahren, durch eine Pressemitteilung, ganz schnöde nämlich, die einen Univerbund zu einem neuen Moment bringt, der schon lange besteht. Als ich noch studiert habe hier in Halle, gab es ab irgendeinem Moment die Möglichkeit, in Leipzig und Jena ohne weiteres auch Veranstaltungen besuchen zu können. Und die Universitäten haben untereinander die Abschlüsse auch anerkannt. Sodass sowas wie dieses mit dem Bachelor-Gewollte im kleinen Rahmen schon mal gegeben gewesen ist. Jetzt kommen die Universitäten zusammen in einem neuen Forschungszentrum. Wie würden Sie es beschreiben, was da jetzt entstanden ist?
Ja, es ist ein Forschungszentrum der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, an dem sich diese drei Universitäten, nicht nur die drei Universitäten und noch 8 weitere Institute, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft und 3 Max-Planck-Institute zusammengetan haben, tatsächlich etwas Größeres Gemeinsames zu schaffen. Und ich glaube, der Grund ist relativ einfach. Es wäre keinem der Partner gelungen, das ins Leben zu rufen, wenn man sich nicht zusammengetan hätte. Also eine Art Arbeitsgemeinschaft, das zu tun. Aber das Interessante an uns ist vielleicht, dass wir nicht so eine Beutegemeinschaft sind, die jetzt diesen großen Antrag auch wirklich durchgebracht haben, sondern wir betreiben das schon seit mehr als 10 Jahren auf jeden Fall. Also mit vielen der Kollegen in Jena und in Leipzig. In den verschiedenen Instituten habe ich schon lange zusammengearbeitet und die natürlich untereinander auch, sodass wir ein sehr gutes Team waren, als wir vor 1,5 Jahren überhaupt drüber nachgedacht haben, uns zu bewerben für das Zentrum.
Das heißt also, das ist hat einen Vorlauf, der auch eine wissenschaftliche Schlagkraft mit sich bringt und verstärkt, die ohnehin schon schwang seit die 10 Jahren. Was sind denn die Ziele dieses Zentrums? Also wenn das vorher schon funktioniert hat, die Zusammenarbeit da vorhanden war, was kommt jetzt sozusagen an dem Konkreten erhofftermaßen bei raus?
Die Ziele des Zentrums lassen sich kurz im Grunde mit 3 Fragen klären, 3 Fragen, die das Zentrum zu beantworten sucht. Wo finden wir überhaupt Biodiversität? Es geht darum, Biodiversität zu entdecken. Wie viel Diversität ist in einem Löffel Erde aus dem Wald? Es geht darum, die Funktionen dieser Biodiversität zu verstehen. Was machen denn dann die Mikrobenarten in diesem Löffel im Wald denn eigentlich? Und es geht letztlich darum, die Biodiversität auch zu erhalten. Also wie kriegen wir das hin, dass wir diese Vielfalt an Arten im Boden denn auf Dauer auch im System halten können, dass wir sie nicht einfach verlieren? Und dafür gibt es leider im Moment weltweit genug Beispiele, dass wir Biodiversität rasend schnell verlieren.
Das hört sich für mich für das größte, schwierigste Arbeitsfeld dieses Zentrums an. Also das würde ja heißen, auch politische Wirkmacht zu entwickeln und zu besitzen. Ist das ein fernes Ziel oder?
Ich glaube, es ist ein Ziel, um das sich die Wissenschaftler gerne drücken. Denn für uns ist ja eigentlich der Erfolg schon damit gegeben, dass wir einen Prozess aufgeklärt haben, vielleicht einen Organismus gefunden haben, den noch keiner kannte, und das dann auch veröffentlicht haben. Und dann ist es im Grunde für den Wissenschaftler der traditionellen Art und Weise genug gewesen. Dann wendet man sich der nächsten Frage zu. Und wir haben gesehen, dass es gerade in der Frage der Biodiversitätsforschung nicht funktioniert. Also es geht schon darum, dass wir unsere Ergebnisse auch noch in einer Form aufarbeiten, die der normale Bürger versteht. Und das ist eine wirkliche Herausforderung. Das stellt jeden von uns wirklich vor unlösbare Aufgaben, aber wir bemühen uns zumindest. Und das Zentrum, das neu gegründete Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätswissenschaften, übrigens abgekürzt EIDIF genannt, Integrative Diversitätswissenschaften. EIDIF hat sich zum Ziel gesetzt, genau diesen Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Bevölkerung ganz massiv zu betreiben. Also beispielsweise gibt es ein eigenes Büro dafür, ein Büro für Öffentlichkeitsarbeit, das übrigens auch extern finanziert wird. Dafür bekommen wir Geld von der Klaus-Tschierer-Stiftung, also ein weiterer Geldgeber, der uns ebenfalls unterstützt mit einem Journalisten, einem Wissenschaftler und einem Webdesigner, die alle nur dafür da sind, wirklich Ergebnisse, die EIDIF erbringen wird, dann auch publik zu machen.
Und sicherlich auch zu übersetzen, weil das ist ja so vor allen Dingen das Problem, dass Wissenschaftler natürlich ihre eigene Sprache benutzen müssen und damit sich verständigen und damit Dinge erklären. Das heißt aber noch lange nicht, dass Meyer Müller-Schulze das auch kann.
Was Sie auch noch ansprachen, ist ja dann die Schnittstelle zur Politik. Auch das ist ja so ein bisschen ein rotes Tuch, weil wir haben als Wissenschaftler vielleicht schon häufig genug davor gewarnt, was passiert. Und es gibt genug warnende Stimmen auch gerade zu anderen Fragen der Bedrohung der Menschheit, der globalen Erwärmung beispielsweise. Und man hat immer das Gefühl, das ist bekannt, aber es wird nicht umgesetzt. Und so ist es ja bei der globalen Erwärmung auch erst wirklich dann etwas besser geworden, als sich von wissenschaftlicher Seite ein sogenannter Weltklimarat gegründet hat, also ein Organ der Vereinten Nationen, der nur dafür da war, die Politik zu beraten. Und interessanterweise ist genau das auch für Biodiversität passiert. Genau vor, ich glaube, 6 Wochen ist entschieden worden, dass der neue Weltbiodiversitätsrat seinen Sitz in Bonn beziehen wird. Das sogenannte IPBES, das Intergovernmental Science Policy Platform for Biodiversity and Ecosystem Services. Aber auf kurz vielleicht Weltbiodiversitätsrat. Dieser Weltbiodiversitätsrat wird direkt die Regierungen der Welt kontaktieren und auch direkte Kanäle haben. Aber er ist auch darauf angewiesen, dass ihm die Wissenschaftler in geeigneter Form die Informationen in aufbereiteter Form dann zukommen lassen. Und dafür wird EIDIF, also das Diversitätszentrum, ganz speziell Informationen aufarbeiten und eine eigene Kontaktgruppe etablieren, die nur mit IPBES zusammenarbeiten wird. Mhm. Also wir sehen gerade 2 Dinge, nicht? Wir sehen mit dem Zentrum, das übrigens das größte sein wird weltweit, seiner Art, und dem neu gegründeten Weltbiodiversitätsrat, 2 ganz wichtige Säulen der Biodiversitätsforschung nun in Deutschland stehen.
Jetzt haben Sie gerade das Wort Wirt verwendet in Bezug auf das IDIF. Ich nenne das jetzt einfach mal so, das ist wirklich nicht so einfach. Da kommen wir jetzt, wir hatten es drei Universitäten beziehungsweise Institute, wissenschaftliche Einrichtungen zusammen, die allesamt sicherlich ihre individuellen Stärken mitbringen. Wenn das jetzt alles gleich ausgerichtet wäre, wäre der Sinn eines solchen Zentrums wahrscheinlich nicht so recht gegeben. Was sind denn die verschiedenen Einflüsse, die aus Halle, Jena und aus Leipzig dort zusammentreffen?
Also eine Theorie, warum Biodiversität funktioniert, ist die Komplementarität. Also der eine Organismus tut dieses, der andere tut jenes und zusammen sind sie stark. Und im Grunde funktioniert das IDIF-Team ganz genauso. Also das Zentrum selber wird in Leipzig räumlich begründet sein, aber Professuren des Zentrums, die neu berufen werden, die werden in den drei Universitäten beheimatet sein. Und wir müssen da vielleicht unterscheiden zwischen den Expertisen, die wir jetzt schon haben und die wir dann eigentlich zu gewinnen hoffen mit den neu zu berufenen Professuren. Es werden 8 neue Professuren sein. Professoren und Professorinnen. Auch darauf werden wir sehr viel Wert legen.
Das klingt auch nicht gerade zeitgemäß, wo Universitäten angehalten sind zu sparen und vielleicht sogar ganze Zweige zuzumachen, dass da neue Professuren entstehen. Das beeindruckt mich jetzt.
Ja, das ist auch sehr beeindruckend. Es ist wirklich ein Zeichen gegen den Trend des Abbaus von Personal. Aber es ist auch eine Größenordnung, die spürbar ist. Also wir werden in den nächsten Jahren um die 130 neue Stellen schaffen. Neue Stellen, nicht Stellen, die irgendwoher aufgelöst werden, sondern es werden effektiv neue Stellen sein. Und es werden über 12 Jahre in etwa 150 Millionen Euro sein, die investiert werden in die Region, in Leipzig, in Halle und in Jena. Das ist schon sehr spürbar. Lassen Sie mich zurückkommen auf die verschiedenen Expertisen. Wir haben in Halle einen Schwerpunkt in den Pflanzenwissenschaften. Die Kollegen bei uns in der Fakultät haben seit langer Zeit schon einen Sonderforschungsbereich und es geht insbesondere um Proteine und um die pflanzliche Regulation. Es gibt in Jena als Beitrag das bislang größte Experiment mit Wiesendiversität, das sogenannte Jena-Experiment in der Saaleaue bei Jena, in der ganz verschiedene Wiesenstücke mit unterschiedlicher Artenzahl an Pflanzen seit jetzt 10 Jahren untersucht werden. Leipzig trägt sicherlich dazu bei, dass dort eine große Expertise in Datenbanken besteht. Das heißt, einer der Mitbegründer der weltgrößten Datenbank über Merkmale von Pflanzenarten ist dort auch der Sprecher von IDIF geworden, der Direktor von IDIF geworden. Des Weiteren werden verschiedene Richtungen an den Universitäten betrieben, von Evolutionstheorie bis hin zu Naturschutz. Das ist alles schon da. Und hinzu kommt noch die Expertise der vielen Institute, die beteiligt sind. Das Umweltforschungszentrum hat eine große Expertise, ebenfalls in der Ökosystemforschung und in der Bodenökologie, aber auch in der Auswertung von großen Datensätzen. Und ebenso das Max-Planck-Institut für chemische Ökologie oder das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena sind eigentlich weltweit führend in der Messung von bestimmten Ökosystemfunktionen. Also vor diesem Hintergrund waren wir überhaupt in der Lage, diesen Antrag zu schreiben. Was wir neu wollen, was es noch nicht gibt, das ist vielleicht das Spannendere eigentlich, das sind eigentlich Leute, die jetzt zu all dem, was wir wissen, eine Theorie liefern. Denn wir fühlen uns ein bisschen wie die Chemie, Entschuldigung, vor der Einführung des Periodensystems der Elemente. Wir haben viele Beobachtungen, wir verstehen sie zum Teil, wir haben aber auch sehr, sehr viele verschiedene konkurrierende Theorien, wie das Ganze funktioniert. Und im Grunde hoffen gerade alle auf so eine Art übergreifende Theorie, unser eigenes Periodensystem der Elemente, das Biodiversität beschreiben und erklären kann.
Mhm. Das heißt also, die Vermutung vom Eingang unseres Gespräches ist tatsächlich so ein bisschen Wahrheit geronnen, nämlich, dass da man tatsächlich erst an einem Beginn von etwas steht im Sinne von Erkenntnissen über das System, systemische Funktionieren der Welt. So eine Art Weltformel.
Ja, aber genau.
Biologische.
Im Grunde würden wir natürlich sehr froh sein, wenn es das gäbe, aber wir befürchten, dass die Diversität der Systeme, mit denen wir zu tun haben, wahrscheinlich auch nicht auf eine Weltformel hinauslaufen wird, sondern möglicherweise auf einige. Ich hoffe immer noch einige wenige. man kann es auch anders formulieren. Wenn es eine Weltformel gibt, ist eigentlich nicht entscheidend, dass es sie gibt, sondern dass sie uns genau erklärt, unter welchen Bedingungen sie zutrifft. Und das kann einfach bedeuten, dass die Weltformel in einem Korallenriff anders funktionieren wird als in der arktischen Tundra. Genau darum geht es aber.
Sie haben gesagt, in Jena gibt es ein Langzeitexperiment, wenn man so möchte, in der Saaleaue. Da geht es um Wiese, wenn man so möchte. Was ist der Link und wie sieht vor allen Dingen dann, das macht jetzt vielleicht auch für diejenigen, die zuhören, greifbarer, was das eigentlich heißt, ihre Forschungsarbeit auf diesem weiten Feld, um das Bild weiter zu bemühen, dann höre ich auch auf.
Ja, in der Saaleaue sind Wiesen manipuliert worden. Und man kann natürlich Wiesen relativ einfach manipulieren, indem man sie düngt oder indem man sie mehr oder weniger bewässert. In der Saaleaue ist die Diversität manipuliert worden. Das sieht so aus, dass sie dort sehr viele große Stücke haben. So anfangs waren es richtig große 20 mal 20 Meter Stücke, auf denen die Pflanzenarten, die dort wachsen durften, genau vorherbestimmt waren. Aus bestimmten Gründen ausgesucht. Ausgesucht in einer Weise, dass sie entweder zueinander passen könnten oder sich gegenseitig ergänzen könnten. Und über die letzten 10 Jahre sind diese Wiesen sehr intensiv untersucht worden. Nicht nur Funktionen, die uns natürlich alle interessieren, also ob eine Wiese mit mehr Pflanzenarten einfach auch mehr Heu produziert. Das würde den Landwirt interessieren. Das ist übrigens der Fall. Bei gleicher Düngung und gleichen anderen Voraussetzungen hilft es schon, auch mehr Pflanzenarten zu haben. Aber es wurde auch untersucht, ob solche Wiesen beispielsweise weniger anfällig sind für Schädlinge. Also ob sie vielleicht weniger von Pilzen heimgesucht werden oder ob sie einer größeren Vielzahl an Tieren Nahrung bieten, damit auch wieder mehr Tierarten vielleicht auf solchen Wiesen vorhanden sind. Und es wurde auch untersucht, ob nicht vielleicht die Ausnutzung der Stickstoffverbindungen im Boden mit einer artenreichen Wiese besser funktioniert. Also es waren sehr, sehr viele Gruppen in den letzten 10 Jahren im Jena-Experiment daran interessiert, diese Fragen zu klären. Mit einem unglaublichen Aufwand übrigens. Denn eine solche Wiese, die müssen sie so pflegen wie den besten englischen Rasen. Eigentlich noch viel mehr Arbeit reinstecken, denn es muss in jedem Jahr, mehrmals im Jahr kontrolliert werden, ob denn wirklich die Arten, die dort wachsen sollen, noch die sind, die dort wachsen. Und das muss man mit jedem Grashalm tun, der Halm für Halm angeschaut wird, ob es denn richtig die Art ist, die dort auch erwünscht ist. Und wenn nicht, muss gejätet werden. Allein diese Arbeit beläuft sich auf 100.000 Einsatzstunden im Jahr. Ein immenser Aufwand. Der Erfolg hat sich gelohnt. Also es sind weit über 100 wissenschaftliche Artikel in den letzten Jahren entstanden, die auch international sehr, sehr beachtet wurden, also die wichtigsten Zeitschriften erreicht haben. Und das Jena-Experiment hat mehr als alle anderen vielleicht gezeigt, dass wir nicht nur für eine Funktion eine Vielzahl an Arten brauchen, sondern dass wir für das komplette Funktionieren, also von den Nährstoffumsätzen bis hin zum Schutz vor Pathogenen, bis hin zur Produktivität, einfach eine Vielzahl von Arten brauchen. Das heißt, für eine Multifunktionalität sind gerade artenreiche Bestände wichtig.
Wenn ich das mal so verkürzen darf, und Sie können mich ja korrigieren, wenn es nicht stimmt, das ist so ein bisschen das Pfund, mit dem Jena in das Zentrum nach Leipzig gekommen ist, ins IDIF. Was bringt die MLU mit? Was ist Halles Part?
Ja, wir haben ein großes Experiment in China, was ich selber auch koordiniere als Sprecher. Es ist eine DFG-Forschergruppe, die sich liebevoll BEF China nennt, Biodiversitäts-Ökosystemforschung in China. Und wir haben uns eigentlich die Frage gestellt, die nach der Wiese kommt. Mhm. Also eine Wiese kann man relativ gut manipulieren. Das weiß jeder, der am Wochenende sie mäht und vielleicht auch das Moos heraushakt, was in meinen Augen übrigens nicht sein muss. Wiesen sind schon wichtig in unserer Kulturlandschaft. Weltweit gesehen sind andere Ökosysteme viel wichtiger für die globalen Stoffflüsse, unter anderem die Wälder. Und insofern ist es natürlich eine Herausforderung zu fragen, wie viele Arten braucht ein Wald, um richtig zu funktionieren? Und das ist eine Frage, die können Sie hier in Deutschland gar nicht untersuchen. Denn wenn man sehr wohlwollend alle Waldbäume zusammennimmt, dann kommen wir vielleicht auf 20 verschiedene Baumarten, die wir dann auch kombinieren können. Es gibt andere Regionen der Erde, wo wir Tausende von Arten haben. Und diese Tausenden von Arten kommen auch tatsächlich gemeinsam in Wäldern vor. Man nehme die tropischen Wälder, die tropischen Regenwälder, aber auch die subtropischen Wälder, in denen wir arbeiten in China, sind so unglaublich artenreich, dass wenn Sie in einem Wald eine Parzelle erfassen von 30 mal 30 Metern, so machen wir das, dann können Sie tatsächlich bis zu 68 verschiedene Baum- und Straucharten auf dieser Fläche antreffen. Also im Grunde an jedem Baum, an dem Sie sich anlehnen, handelt es sich wieder um eine andere Art.
Mhm. Und wir sind also sozialisiert in dem Raum rings um den Harz. Verwundert mich das natürlich sofort, wie ist sowas zu erklären? Also warum nicht wenigstens ein bisschen, also auch der Hainich oder sowas, ja, also große, ein großer Wald, einer der größten, der so in der Fläche in der Bundesrepublik existiert, bietet der sowas nicht? Ist das nur das Klima oder womit hat das zu tun?
Ja, wir haben gerade im Hainich, das ist ein wunderschöner Wald, ich liebe ihn über alles, tatsächlich eines der 6 europäischen Diversitätsprojekte angelegt, indem wir im Nationalpark an verschiedenen Stellen diese verschiedenen Baumartenmischungen von einem reinen Bestand nur an Buche oder nur an Eiche oder nur an Ahorn oder nur an Fichte zusammengesucht haben. Und dann aber auch alle Kombinationen, also Buche mit Eiche, Buche mit Fichte und so weiter. Und dann auch die Dreier- und Vierer- und Fünfer-Kombinationen. Das war es dann aber auch. Es gibt nicht mehr Arten. Hm. Na, Sie finden natürlich noch Hainbuche und Linde, aber nie in solchen reinen Mischungen. Das ist etwas anders in den chinesischen Subtropen, wo Sie die besagten 68 Arten wirklich auf einem Fleck finden können und dann auch in beliebigen Mischungen. Also einer der Gründe war einfach, dass die Länge des Artenreichtums, des Gradienten an Artenreichtums in China sehr, sehr viel größer ist als in Deutschland. Das heißt, wenn ich Effekte der Diversität sehen will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie in China sehe, deutlich höher als in Deutschland. Trotzdem machen wir solche Forschung in Deutschland auch. Also es gibt ähnliche Experimente in Thüringen an 3 verschiedenen Stellen, die übrigens auch Teil unseres Verbundes sind und damit von dem neu gegründeten Biodiversitätszentrum in Leipzig, EIDIF. Die befinden sich bei Bad Salzungen und in der Nähe von Erfurt und sind damals auch vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena angelegt worden. Auch da arbeiten wir drin. Wir werden in 3 Wochen dort mit Studenten einfallen und ebenfalls alle möglichen Funktionen von Biodiversität untersuchen.
Nehmen wir Ihren Untersuchungswald in China. Gäbe es oder sind Ergebnisse vergleichbarer Art zu erwarten an zumindest klimatisch ähnlichen Standorten an anderen Flecken auf der Welt? Also nehmen wir die Subtropen in Lateinamerika oder sonst wo?
Ja, mit Sicherheit. Wobei wir da konstatieren müssen, dass die Wälder, die wir dort finden in China, sogenannte Lorbeerwälder sind. Das sind Wälder, die nette Begebenheit haben, dass sie zu den Zeiten, an denen sie am besten wachsen können, nämlich im Sommer, auch gleichzeitig das meiste Wasser erhalten. Also es sind sogenannte Monsunregengebiete in China Und das bedeutet, dass alles, was sie dort in die Erde stecken, eigentlich innerhalb von 3 Monaten gleich 3-mal so groß geworden ist. Also es wächst wirklich wie verrückt. Das war ein zweites Argument, einen solchen Versuch in China zu machen. Unsere Wälder sind jetzt, die wir gepflanzt haben, 2 bzw. 3 Jahre alt. Und viele der Bäume sind schon über 5 Meter hoch, während wir in dem deutschen Experiment in Thüringen nach 10 Jahren eigentlich immer noch vor 2 Meter hohen kleinen Buchen stehen. Das war einer der Beweggründe dafür, nach China zu gehen.
Vielleicht ist
es
das
gibt noch einen dritten Grund.
Sagen Sie mal.
Ja, China ist toll.
Ja, ich habe mal Geografie studiert und ich hatte den Eindruck, so mancher Dozent hat genau nach solchen Gesichtspunkten der Attraktivität der Orte die Exkursionen ausgesucht. Legitim, finde ich. Dieser Unterschied der Wälder, ne? Wir können das natürlich können wir es klimatisch festmachen, aber wir können natürlich auch mal gucken, was es kulturlandschaftlich für eine Rolle spielt. Und dann muss man ja sagen, dass wir hier in unserem Raum, in dem wir leben, null Chance haben, einen tatsächlichen Urwald zu treffen, weil das ist hier alles Kulturlandschaft. In den letzten 1000 Jahren zigmal überrannt, arbeitet, sämtliche Bäume gerodet. Welche Rolle spielt denn sowas in der Forschung für Sie? Dass Sie jetzt hier eigentlich, ist ja sowas wie ein Garten, den Sie eigentlich nur durchschreiten. Urlandschaft haben wir ja nicht, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. In Deutschland gibt es tatsächlich Urwälder, natürlich nicht mehr. Es gibt aber Wälder, die kommen dem schon sehr nahe. Einmal deswegen, weil sie ununterbrochen Wald gewesen sind. Also auch nachdem der Mensch eingegriffen hat und vielleicht Bäume geschlagen hat, immer wieder Wald wurden. Also nicht zwischendurch gerodet und unter landwirtschaftliche Nutzung genommen wurden. Und viele der Wälder hatten doch einen sehr geringen Einfluss. Nicht viele, aber einige in Deutschland. Und so für mich der vielleicht unberührteste Wald, den ich kenne, ist der Wald in der Kernzone des Nationalparks Harz am Osthang des Brockens, in dem wirklich nicht viel passiert ist. Wir haben dort auch über 5 Jahre geforscht und ich würde mittlerweile sagen, dass es sich dort fast um einen Urwald handelt. Mhm. Und es gibt vielleicht ähnliche Bereiche noch in den Alpen, im Nationalpark Berchtesgaden. Was wir eigentlich nicht haben, sind solche Wälder wirklich in den tieferen Lagen, also in dem Laubwaldbereich. Aber auch da sehr schön, wir haben 5 Nationalparke, die wirklich weitgehend diese Mischwälder enthalten. Und auch sehr schön, auch letztes Jahr gerade passiert, die sind zum Teil des Weltkulturerbes, des Weltnaturerbes erklärt worden, der karpatischen Buchenwälder. Also da gehört der Jasmin zu, auf Rügen, der Seran, der Hainich unter anderem auch. Und der Kellerwald in Hessen. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Also wir haben tatsächlich auch noch unseren kleinen, aber nennenswerten Beitrag zur Biodiversität der Welt.
Und an dieser Stelle sei vielleicht tatsächlich mal ein Tipp fürs Wochenende ausgesprochen. Wir haben jetzt mehrfach den Begriff Hainich in den Mund genommen. Es ist sehr lohnenswert, ihn zu besuchen, mit Kindern, ohne Kindern. Die haben ja da diesen Hochpfad eingerichtet. Das heißt also, man kann durch Baumkronen laufen und sich dem Wald auf eine Art und Weise nähern, wie es zumindest hierzulande gar nicht ohne weiteres nochmal möglich ist. Also nutzen Sie die Chance vielleicht an den schönen Wetterwochenenden oder im Urlaub, mal ganz nah und gar nicht so weit wegzufahren, sondern nach Thüringen in den Hainich, ein wunderschöner Wald. Und wir hatten vorhin schon mal die Möglichkeit der mehrfachen Weltformeln, die zumindest in manchmal im Eintreffen untersucht oder herauskommen könnten. China ist ein Beispiel für den Forschungsschwerpunkt Biodiversität in Ihrer Arbeit. Sie haben gerade erzählt von 65 Baumarten auf 30 mal 30 Metern, eine Zahl der Vielfalt, wenn wir wirklich von Bäumen reden, die hierzulande nirgends zu finden ist, nicht mal wahrscheinlich in einem Gewächshaus, der gerne mal nach Magdeburg fährt oder so. Wie sieht denn das aus, was Sie da machen, außer auszählen, wie viel da auf einem abgesteckten Feld rumsteht?
Wir haben, als wir dort begonnen haben, im Jahre 2008 erstmal versucht zu verstehen, was wir dort eigentlich haben, also Biodiversität zu entdecken. Und das war eine Knochenarbeit. Bäume, die alle gleich aussehen wie vielleicht die Lorbeerpflanze auf ihrem Fensterbrett, nämlich immergrüne, ledrige Blätter ohne wirklich viele Merkmale. Bäume, die nicht überall in greifbarer Höhe blühen und sich damit auch durchaus der Bestimmbarkeit entziehen. Nachdem man nun tatsächlich die Diversität kennengelernt hat, war die nächste Frage eigentlich, was bewirkt sie? Da steht man vor Schwierigkeiten bei Wäldern. Also vielleicht anders als in der Wiese würde sich die chinesische Bevölkerung schon darüber ärgern, wenn wir jetzt in diesem wunderschönen Wald gegangen wären, dort in Gutianshan, in diesem Naturschutzgebiet, und nun angefangen hätten, einfach Arten zu entfernen, weil wir ja daran interessiert waren, rauszufinden, welche Funktion denn ein Aussterben von Arten hat. Das kann man natürlich machen. Also natürlich kann man in einen solchen Wald gehen und einfach sagen, ich säge nun diese eine Eichenart überall raus. Aber was sie dann kriegen, ist nicht ein Wald mit weniger Arten, sondern ein Wald mit Lücken. Und ein Wald mit Lücken funktioniert ganz anders als ein Wald mit weniger Arten, weil diese Lücken haben ihre eigene Dynamik, die haben ihre eigenen Stoffumsätze. Das funktioniert nicht. Die einzige Möglichkeit im Wald, ein Biodiversitätsexperiment durchzuführen, ist, dass sie es von der Pike auf neu aufbauen müssen. Das heißt, sie fangen an, Wälder zu pflanzen. Also eine nette Nebenaufgabe eigentlich für einen Biodiversitätsforscher. Und so haben auch wir insgesamt die erstaunliche Zahl von 500.000 Bäume gepflanzt in China. Und ich möchte sagen, die kennen wir nicht nur alle mit Namen, sondern wir wissen auf den Zentimeter genau, wo welcher Stamm steht mittlerweile. Und wir haben sie so arrangiert, wie ich das eben auch im Jena-Experiment erklärt habe, nur ich denke noch deutlich komplizierter. Das heißt, auch dort gibt es Flächen, in denen jede Baumart nur für sich alleine wachsen darf. Und es gibt solche, da haben sie einen Nachbarn, also wachsen zu zweit oder zu viert oder zu acht oder zu 16 bis hin zu 24 Arten in einem Blatt. Und wir haben nach verschiedenen Kriterien ausgewählt, warum wir eigentlich denken, warum manche Arten zusammenpassen sollten oder nicht. Wir haben es einmal dem Zufall überlassen, wir haben aber auch einmal überlegt, was denn passieren wird in der Zukunft. Also mit der Klimaerwärmung, die auch vor China nicht Halt macht, werden wir Verhältnisse bekommen, die sind tropischer. Damit werden wir mehr immergrüne Arten haben und wir haben in dem Fall dann erstmal die sommergrünen Arten aussterben lassen. Und umgekehrt, wir haben das Problem, dass viele Baumarten heute selten werden, weil ihre Populationen zu klein werden, sind von Fragmentierung bedroht. Und so haben wir auch ein Aussterbeszenario entworfen, in dem die seltenen Arten fehlen. Welche Rolle spielen eigentlich seltene Arten? Die seltene Orchidee in der Wiese, hat die eine Funktion oder nicht? Und so ist es bei Bäumen ja auch. Wie ist das mit seltenen Arten? Und so sind dann über diese verschiedenen Fragen insgesamt tatsächlich 566 kleine neue Waldstücke entstanden. Jedes von denen mit 400 Bäumen und auch noch etliche von denen zusätzlich mit Sträuchern. Mit vielen weiteren Teilexperimenten, sodass wir heute eine große Fläche bewaldet sehen, die vorher eigentlich nur eine Nutzholzplantage war. Bewaldet übrigens mit den dort heimischen Arten, die wir über 2-3 Jahre alle selber angezogen haben, von Samen, die uns tatsächlich unsere Mitarbeiter in dem Naturschutzgebiet in der Nähe und in der Umgebung gesammelt haben. Und dann sind sie mühselig Baum für Baum in diese Flächen an die für sie vorbestimmten Orte gepflanzt worden. Und nun können wir verfolgen, wie sie funktionieren.
Das führt mich tatsächlich zu der sehr banalen Frage, die mir vorhin schon durch den Kopf blitzte, als diese unglaubliche Zahl von Jätstunden bezüglich des Jena-Experimentes genannt haben. Wie realisieren Sie das? Sie haben ja hier einen Lehrauftrag in Halle an der Universität. Das heißt also, ein bisschen müssen Sie auch hier sein. Wer macht die Arbeit?
Also ich würde sagen, ich bin eine ganze Menge hier. Also ich habe tatsächlich im Sommer im Moment 16 Semesterwochenstunden anstatt 8 an Lehre. Es liegt wieder daran, dass es ein Team ist. Also wir sind mehr als 20 deutsche Wissenschaftler, deutsche und schweizerische Wissenschaftler, die an diesem Projekt arbeiten. Es gibt die gleiche Zahl auf chinesischer Seite. Auch dort haben wir die Unterstützung. Und dank der Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft haben wir auch Koordinatoren für diese Arbeit. Also bei uns auf der europäischen Seite koordiniert die gesamte Arbeit Dr. Sabine Both, die sehr häufig in China ist, um das zu machen. Ich selber durfte zwar den ersten Baum pflanzen, bin aber sicherlich nicht derjenige, der die meisten Bäume gepflanzt hat von allen dort Beteiligten. Da sind sicherlich auch die Doktoranden zu loben, die gerade am Anfang sehr mitgeholfen haben, aber zeitweise waren es auch einfach 150 chinesische Bauern, die uns geholfen haben. Und auch dafür muss man sehr dankbar sein. Auch das geht in China, glaube ich, deutlich einfacher als in Sachsen-Anhalt und in Thüringen.
In Lateinamerika verschwindet der Regenwald, in China wird er für ein Experiment wieder aufgepflanzt, aufgeforstet, könnte man Lachs sagen. Sie hören das Morgenmagazin auf Radio Korax, in dem es nicht wirklich nur um Bäume geht oder um Pflanzen, auch wenn das hier vielleicht stellenweise so geklungen hat. Es geht ums Große und Ganze, um nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir über Biodiversität sprechen, dieses Zentrum des IDIF, was in Leipzig entstanden ist, Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, es wäre das Ergebnis eines Antrages. Bei Radio Korax arbeitend weiß ich sehr wohl, was das heißt, da wir hier auch viel über Projekte arbeiten und Dinge erschließen. Das heißt also, man sucht jemanden, der Geld hat und bietet ihm etwas an, was man gefördert haben möchte. Jetzt klingt das bei dem, was Sie erzählt haben, was da entsteht. Wir reden über 8 Professorenstellen, über diverse wissenschaftliche Mitarbeiterstellen etc. pp. Das ist ja ein Riesending. Sie hatten vorhin ein paar Zahlen, so das klang sehr superlativ. Wie haben Sie denn das geschafft?
Also die Geschichte hat im Grunde zwei Motoren gehabt. Einerseits der Wunsch der deutschen Forschungsgemeinschaft, etwas für die Biodiversität zu tun. Also ich glaube, das ist erkannt worden, dass je mehr wir auch über die biologische Seite dieser Systeme wissen, dass es auch notwendig ist, die Funktionen dieser Organismen kennenzulernen und vor allem auch diese Lücke, die wir in Deutschland wirklich sehen, im Theoriebereich zu decken. Das war eine der Motivationen. Das heißt, die deutsche Forschungsgemeinschaft hat schon vor einiger Zeit die sogenannte Senatskommission für Biodiversität ins Leben gerufen. Und dieses Gremium von Wissenschaftlern hat überlegt, was man denn eigentlich tun könnte und was man am dringendsten benötigt und kam zu dem Schluss, dass ein gemeinsames deutsches Zentrum sinnvoll sei. Auf der anderen Seite ist es so, wir sind eines von insgesamt 7 Forschungszentren in Deutschland, die es für Mathematik und Medizin und ähnliche Fragen gibt. Und es hätte auch ein anderes Thema sein können, als die Frage war, wo könnte man, in welchem Bereich kann man ein neues Zentrum ansiedeln, waren wir, glaube ich, als Biodiversitätsforscher auch sehr aktiv. Also nicht nur, indem wir laut geschrien haben, sondern einfach auch sehr viel aktive Forschung betrieben haben, die schon sehr in die Richtung geht, die jetzt durch das Zentrum vertreten wird. Und all diese Forschung in ganz verschiedenen Universitäten, unter anderem aber auch in Halle hier, wird nun zusammengeführt und gebündelt. Und ich denke, das waren die beiden Aspekte, die dazu geführt haben.
Bevor wir auf den letzten, mich tatsächlich jetzt in diesem Gespräch, ich habe so viele Ideen dazu, was wir alles noch darüber reden müssen, dass das vielleicht ja doch auch eine schöne Fortsetzung finden wird, aber erstmal würde mich vor allen Dingen noch interessieren, wie das sozusagen jetzt für diejenigen aussieht, die A studieren oder aber auf der anderen Seite Lehrende sind. An der Universität gab es ja einige Veränderungen und Ideen zu dem, wie eine Universität zu funktionieren hat in der Zukunft. Wo ich mir schon die Frage stelle, wie kann man dann mit dem großen und ganzen Biodiversitätsforschung und deren Notwendigkeit umgehen. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das eigentlich für den Lehr- oder Forschungsbetrieb an der Universität hier in Halle? Also ganz konkret können wir das natürlich an Ihrem Arbeitsbereich festmachen. Inwiefern gibt es denn da jetzt so korrespondierende Momente mit dem, was Studierenden an dem Institut begegnet und was auch ihre Lehre angeht?
Also ich denke schon, dass es das Studium deutlich verbessern wird. Also wenn man das überhaupt noch verbessern kann, unser schönes Studium. Und nicht nur unser Studium, also es sind verschiedene Studiengänge daran beteiligt, unter anderem der Studiengang Biologie. Also zunächst muss man sagen, es werden 3 neue Professuren in Halle ihre Tätigkeit aufnehmen und dort auch die Lehre machen, von Richtungen, die wir bislang noch nicht hatten. Es werden auch 3 in Jena sein und es sind 2 in Leipzig, aber diese Professoren sind Angehörige der jeweiligen Universitäten. Also werden auch bei uns mitberaten über die Studiengänge und werden genauso gut wie wir alle uns an allen Lehrveranstaltungen beteiligen, im Bachelor- oder im Masterstudium oder in der Lehramtsausbildung. Und das führt bei den Professuren, die wir hier in Halle haben, zu neuen Themen. Also unter anderem wird die Professur für Biodiversität und Naturschutz in Halle ihre Arbeit aufnehmen, sodass wir gerade den sehr nachgefragten Bereich Naturschutz weiter ausbauen können. Mhm. Einer unserer nachgefragtesten Masterblöcke, die wir anbieten im Master Biologie. Wir werden aber auch die Professur für Biodiversitätssynthese haben. Eine wunderbare Brücke zwischen der Bioinformatik, deren Schwerpunkt bislang eigentlich vor allem DNA-Sequenzen sind, aber mit sehr unterschiedlichen DNA-Sequenzen zu arbeiten und sie zu analysieren, ist vielleicht gar nicht so weit weg, wie mit sehr unterschiedlichen Artenzusammensetzungen zu arbeiten. Und so sind die Synthesearbeiten, die wir da erwarten, auch mit einer unglaublichen benötigten Rechenleistung verbunden. Und es hat nahegelegen, dass das einfach im Bereich der Bioinformatik in der Naturwissenschaftlichen Fakultät 3 angesiedelt wurde. Und es gibt eine dritte Professur über die Physiodiversität von Pflanzen. Das hängt damit zusammen, dass wir eigentlich heute sehr viel wissen, wie eine einzelne Pflanze funktioniert, weil das an unserer Modellpflanze, dem Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana, sehr gut untersucht wurde. Aber so langsam interessiert uns doch, ob das bei allen anderen Pflanzen genauso ist. Und wissen wir, ist es nicht. Aber die Frage, wie es ist, ist schon sehr interessant. Und es ist, glaube ich, jetzt an der Zeit, dass man all das, was man gelernt hat, nun auf eine Vielzahl von Arten überträgt. Und das ist Gegenstand dieser Professur. All diese Professuren, die ergänzen hervorragend die bestehenden Richtungen in der Zoologie, in der Geobotanik, in der Pflanzenphysiologie, in der Genetik, bei uns in der biologischen Fakultät. Und sie ergänzen auch das, was man ebenfalls schon tun konnte. Also als Student konnte man immer schon in den Instituten um Halle herum ohne weiteres Praktika machen. Also zum Beispiel im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ oder im Institut für pflanzliche Biochemie oder im Institut für Kulturpflanzenforschung in Gartersleben. Alles Spitzeninstitute, und die sind nur etwas zusammengerückt jetzt auch mit IDIF. Und ich glaube, dass es sehr viel einfacher geworden ist, auch übergreifende Praktika zu organisieren. Das wird passieren. Also ich glaube, für die Studenten wird sich einfach die Zahl der Möglichkeiten erhöhen. Die Diversität, kann man sagen.
Jetzt hatten wir so die Einflüsse, die die Existenz des IDIF auf die Forschung Lehrer an der Universität hier in Halle zum Beispiel, an die MLU und an das Botanische Institut haben kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich keine, also das IDIF selbst ist ja nicht der Ort, an dem gelehrt wird. Oder ist dort der Platz auch für Studierende?
Ja, das ist eine gute Frage. Also für Studierende auf jeden Fall. Es sind vielleicht eher die Studierenden der höheren Semester, also die Doktoranden, die dann wirklich von IDIF profitieren werden. Einerseits gibt es eine neu gegründete Graduiertenschule. Das heißt, Studenten mit einer Ausbildung, also mit dem Masterabschluss in der Regel, können sich dort bewerben und als Doktoranden akzeptiert werden und dann für eine dreijährige Zeit eine Stelle erhalten als Doktorand. Das heißt übrigens YDIF. Das sind die Young Biodiversity Researchers, die dort ausgebildet werden. Und es werden jedes Jahr weit über 10 sein, die dort beschäftigt werden können. Also wir möchten damit auch eine neue Generation von Biodiversitätsforschern ausbilden, die dann möglichst auch an anderen Stellen in Deutschland, auch außerhalb von Deutschland, das Wissen von IDIF weitertragen. Noch wichtiger vielleicht ist, dass damit auch ein sogenanntes Advanced Study Program einhergeht, eine Syntheseschule, kann man sagen, indem wir einfach Wissenschaftler anlocken wollen. Wir wollen Leute nach Leipzig holen, die tatsächlich mit uns, mit den anderen vor Ort, mit den Studenten, mit den YDIF-Studenten diskutieren, wie man bestimmte Fragen der Diversitätsforschung lösen kann. Wir wollen solche Leute, die ihre eigenen Synthesearbeiten dort machen, indem sie Datensätze zusammenstellen, an denen sie mit anderen zusammenarbeiten. Wir wollen Leute, die wirklich auch Theorieentwicklung machen. Ne, die ein Zweier-, Dreier-, im Team von wenigen Leuten etwas Neues entwickeln. Und wir bieten auch Professoren von Übersee die Möglichkeit, einfach für ein halbes Jahr dorthin zu kommen. Frei von jeglicher Belastung, sich einfach mit einer Frage zu beschäftigen. Und all das, hoffen wir, führt dazu, dass wirklich in einigen Jahren IDEF tatsächlich der Leuchtturm ist, den wir uns heute vorstellen, der weltweit etwas bewirkt hat in der Biodiversitätsforschung, weltweit sichtbar ist und tatsächlich auch weltweit Leute anlockt. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
Und das erklärt dann auch, warum sich ja so viele englische Begriffe im Bezug auf das Biodiversitätsforschungszentrum in Leipzig aufgetaucht sind. Das hängt jetzt weniger damit zusammen, weil das besonders poppig klingt, sondern weil es einfach grundsätzlich den internationalen Anspruch hat, der wahrscheinlich auch sein muss, wenn man Biodiversität ernst nimmt, dann reicht es ja jetzt nicht, über Halle nachzudenken.
Ja, selbstverständlich, denn das kann nur international behandelt werden, es wird international geforscht und auch die gesamte Antragstellung musste schon auf Englisch sein, denn es mussten internationale Gutachter sein, 12 an der Zahl, die von Kanada bis Spanien, Portugal, Großbritannien reichten, die diese Anträge evaluiert haben. Und genauso ist es auch in der gesamten Forschungsszene. Natürlich wird Englisch gesprochen.
Das bringt mich zu der Frage, welcher Druck entsteht denn eigentlich auf diejenigen, die sich das jetzt erdacht haben, die Anträge geschrieben haben, die jetzt vor dem Baby stehen, was ja jetzt existiert und auf den Weg gebracht wird, zu dem, was Sie hier gerade angedeutet haben. Keine kleinen Brötchen werden, sollen da gebacken werden. Wie guckt denn die Welt jetzt auf das Zentrum in Leipzig?
Ja, das ist schon eine sehr große Herausforderung. Also unter den vielen, vielen Glückwunsch-Mails war bestimmt jedes zweite dabei, was ungefähr so den Tenor hatte, na, jetzt wollen wir mal sehen, was ihr draus macht. Und in der Tat, also man hat jetzt sehr viele Möglichkeiten bekommen und es ist an uns, die auch umzusetzen. Eine Verantwortung, derer wir uns alle, glaube ich, sehr bewusst sind. Dass man dabei scheitern kann, ist auch klar. Aber das ist wie mit so vielen Dingen im Leben. Wenn man es nicht anpackt, wird man es nie erfahren.
In Zeiten, in denen wir über Exzellenzuniversitäten sprechen und Leuchtturmprojekte und wo so auch die Profile der Universitäten gefragt sind, sich für besonders hervorragende Fachrichtungen zum Beispiel zu entscheiden oder aber die auszubauen, um dann ja ruftechnisch einfach im Konkurrenzkampf der Universitäten in Deutschland oder international auch bestehen zu können, ist auch damit eigentlich so mit dem Zentrum, mit dem Forschungszentrum in Leipzig etwas passiert, was der Biologie zum Beispiel hier in Halle sehr stark auch dazu verhilft, ihre Bedeutung zu unterstreichen, weil ich habe über die Jahre, die ich so ein bisschen irgendwie mal so einen Blick drauf werfen durfte, spricht ja schon ein bisschen Bände, dass dieses wunderschöne Gelände des Botanischen Gartens und die Gebäude dort so aussehen, wie sie aussehen. Das sind ganz komplett neue Universitätsgelände entstanden in den letzten 20 Jahren in Halle. Und es wurde sehr viel investiert. Und wenn man dann in die Botanik kommt, dann hat man so den Eindruck, ach du, wie lange machen die es denn eigentlich noch? Und das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass man nicht den Eindruck hätte, dass da Menschen arbeiten, die für ihr Fach brennen und dass man dort gute Bedingungen im Sinne von Betreuung findet. Aber dass man den Eindruck hat, diese verrotteten Gebäude, das sagt ja auch was aus. Warum wird da nicht die Fassade gemacht? Warum sehen die innen drin so aus? Und warum, also all diese Warums haben für mich dazu geführt, dass ich so gedacht habe, und die Zoologie erst, ja, auf dem Domplatz, wenn man das sieht, dass man so dachte, okay, dann kann man hier in Halle vielleicht irgendwann sehr gut Mikro-Makrobiologie, man kann total gut Genetik studieren in all den neuen Einrichtungen, aber diese klassische Biologie, die wird wohl jetzt hier irgendwie verschwinden. Das klingt jetzt nach dem, was Sie so gesagt haben, nicht mehr danach.
Ja, eigentlich überhaupt nicht. Also ich selber bin Professor in Halle seit 2004, also jetzt gerade mal 8 Jahre hier. Und ich glaube, Sie waren schon lange nicht mehr im Inneren dieser Gebäude. Ich sag mal, die Fassade ist schon etwas Tarnung. Wir hatten damals tatsächlich die Wahl, ob wir neue Investitionen in die Fassade stecken oder ob wir tatsächlich innen drin was tun. Und wenn Sie in unsere Gebäude reinkommen, dann sehen Sie Labore, die top auf Standard sind und in der Richtung, was sie dort machen können, in den analytischen Möglichkeiten eigentlich auch zum Weltstandard gehören. Man sieht es nicht von außen. Und ja, ich ärgere mich auch über die Fassade und immer wieder, wenn ein Stück Putz runterfällt, denke ich mir, das müsste doch nicht sein. Und gerade auch, wenn jetzt so viele Kollegen aus dem Ausland kommen, die ebenfalls erstmal sehr geschockt sind, wenn sie diese Gebäude sehen, denke ich auch, dass es an der Zeit wäre, diese versprochene Grundrenovierung, die seit 8 Jahren ansteht, doch mal umzusetzen. Aber ich kann nicht sagen, dass wir nicht unterstützt wurden, auch schon im Vorfeld. Also wir haben weit über 2 Millionen in den letzten Jahren investiert, um unsere analytischen Möglichkeiten zu verbessern, Klimaschränke zu kaufen, Labore einzurichten. Wir haben übrigens alle alten Gebäude des Botanischen Gartens, dessen Direktor ich auch zurzeit bin, renovieren können. Das heißt, es gibt vom Tropenhaus angefangen bis zum Wasserpflanzenhaus und zuletzt das Subtropenhaus eigentlich keine unrenovierten Gebäude mehr. Sodass wir in der glücklichen Lage sind, diese wunderschöne denkmalgeschützte Bausubstanz auch erhalten zu haben. Und zu Ihrer letzten Frage, warum denn eigentlich die Botaniker nie in diese wunderschönen Gebäude auf dem neuen Campus gezogen sind am Weinberg? Wir wollten nicht.
Ja, das war nicht meine Frage, weil das kann ich gut nachvollziehen. Ich stehe übrigens auch nicht auf Glatt und Lack, sondern ich mag sogar angestaubt und es muss nicht alles niegelnagelneu sein. Dafür gibt es ja sowieso zu viel in dem Sinne, dass es der Erwartungen auch von Qualität entspricht. Mir ging es mehr um das Bild und die Frage ist dann natürlich überhaupt nicht, warum die Botanik da noch, wo sie ist. Ich meine, da steht, wenn ich richtig informiert bin, das älteste Universitätsgebäude auf dem Gelände mit dem Turm.
Das ist die alte Wäscherei, die neben dem Turm, also der ehemaligen Sternwarte steht. Aber auch die Sternwarte ist natürlich das Wahrzeichen vom Botanischen Garten.
Ja. Mhm. Auch ein Tipp für diejenigen, die jung in der Stadt sind, sind ja genügende, die immer wieder anfangen zu studieren. Der Botanische Garten sieht unscheinbar aus, aber hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Da kann man reingehen. Die Türen sind offen, zumindest für das Durchschlendern. Selbst für diejenigen, die jetzt vielleicht eine Erläuterung bräuchten, reichen vielleicht auch die ein oder anderen Schildchen an den entsprechenden Pflanzen und man kriegt mal so einen Eindruck davon, was so überhaupt wachsen kann, unter freiem Himmel oder eben auch im Gewächshaus. Die Frage zielt ein bisschen mehr ursprünglich in die Richtung, dass ich zumindest immer den Eindruck hatte, dass so eine Schwergewichtslegung war auf Dinge, die marktgerecht sind. Im Sinne von, welche Chancen haben denn eigentlich Studierende im Nachabschluss ihres Studiums auch einen Job zu finden? Und da sah es lange Zeit nicht so aus, als wenn das klassische Botaniker zum Beispiel unbedingt weggerissen werden auf dem Arbeitsmarkt. Meine Frau hat Botanik studiert und hat am Ende da eben zum Beispiel keinen Job bekommen, hatte sich auf Flechten spezialisiert, war vielleicht jetzt nicht das Klügste im Sinne dessen, was denn vielleicht gefragt werden würde auf einem möglichen Arbeitsmarkt für Botaniker, für Biologen. Vielmehr hatte ich den Eindruck nach dem, was Sie beschrieben haben, dass da vielleicht so ein grundsätzliches Umdenken auch erfolgt im Sinne von, dass es nicht nur danach gehen kann, ob jetzt in den nächsten 10 Jahren vielleicht so und so viel Genetikerinnen gebraucht werden, sondern dass es eine diverse, eine möglichst breite Ausbildung oder aber Ansätze von biologischer Forschung geben muss an so einer Universität. Das war so das, worauf ich hinaus wollte. Und da hatte ich so den Eindruck, gab eine Zeit, wo das vielleicht nicht so gedacht worden ist. Scheint sich jetzt geändert zu haben.
Ja, ich denke schon, dass wir hier einen Wechsel der Meinungen erleben. Es ist sicherlich wichtig, die Diversität der verschiedenen Wissenschaftsrichtungen an einer Universität auch zu erhalten. Und es ist immer kurzsichtig zu glauben, dass etwas, was gerade heute modern ist, dann vielleicht in 20 Jahren auch noch modern ist, nicht? Wenn man so reagieren würde, dann wären wir nur von der Mode abhängig und würden Modeerscheinungen hinterherlaufen. Und viele Dinge in der Wissenschaft, die können Sie nicht in 20 Jahren neu lernen. Also Dinge, die verloren gegangen sind, Experten wissen, wie man, was weiß ich, die Vielzahl von Pollenkörner bestimmen kann, um daran an Pollenprofilen im Moor zu erkennen, wie sich denn die Vegetation der letzten 20.000 Jahre entwickelt hat. Wenn das einmal verloren ist, das lernen sie so schnell nicht wieder. Und insofern gilt es schon, solche Richtungen irgendwo zu erhalten. Ich denke, das ist für die Diversitätswissenschaft auch keine Frage, denn all diese Richtungen sind immer in verschiedenen Bereichen von außerordentlicher Bedeutung. Das bedeutet auch für die Studenten, dass sie eine breitere ein breiteres Wissen lernen können. Das ist vielleicht etwas anders als der Wechsel von Freilandbeobachtungen zu Laborexperimenten, von Laborexperimenten zu Reagenzglasexperimenten hin, im Grunde nur noch zu molekularen Analysen. Was wir hier sehen, ist wieder ein Zusammenwachsen mit der Breite an Organismen. So dass wir das eine auch nicht verlieren. Also wir brauchen all diese molekularen Untersuchungen. Das sind wunderbare Methoden, heute Mechanismen zu klären. Es ist nur halt an der Zeit, sie auch wirklich auf die relevanten Fragen unseres Planeten anzuwenden. Und ich denke, da ist die Biodiversitätsforschung ein ganz wichtiger Zweig. Lassen Sie mich noch zu der Frage kommen, was mit den Studenten passiert. Was wir im Moment sehen, ist, dass wir für Naturschutzfragen, also die Arbeit in den Naturschutzbehörden, in den planenden Behörden, in den Planungsbüros, in all den Fragen, die mit dem Monitoring zu tun haben, also der Beobachtung von Biodiversität über die Zeit, dass uns da die Experten ausfallen. Also immer weniger Menschen kennen die Pflanzenarten in Sachsen-Anhalt. Auch unter den Studenten übrigens immer weniger verbreitet. Es gibt immer weniger Experten wie ihre Frau im Bereich von Flechten, wie Spezialisten, die Springschwänze kennen im Boden oder jeden Käfer sofort bestimmen könnten. Und genau diese Leute brauchen wir. Gerade bricht die alte Generation weg, gerade brechen die Leute weg, die das noch können. Und es ist dringend an der Zeit, eine neue Generation heranzubringen, die dieses Wissen tradiert. Denn wenn uns dieses Wissen verloren geht, werden wir das nicht irgendwann in Wikipedia einfach wieder aktivieren können. Das ist gelebtes Wissen und das muss praktiziert werden. Und insofern glaube ich schon, dass Studenten, die sich für diese Richtung entscheiden, nicht nur die Möglichkeit erhalten, in diesen Bereichen auch ihre Arbeit schreiben zu können, sondern auch in der Zukunft eine wichtige Nische besetzen werden, die wir brauchen.
Mhm. Ich würde es mir wünschen. Ich sehe bloß, dass also auf einem ähnlichen Niveau in der Problemlage des Transportes ihres Ansinns oder des Sinnes dieses Ansinns an die Politik oder an die Verwaltung, weil so ein bisschen so, was Sie vorhin beschrieben haben, was das IDF jetzt hat, nämlich eine extra Abteilung, um Ergebnisse darstellen zu können in der Öffentlichkeit, die das dann auch verstehen kann, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, das bräuchte es für sowas ja auch, weil ich sehe nämlich gerade vor mir, wo Sie das so sagen, die Leute fallen aus, wie sich diejenigen, die die Ämter bezahlen müssen, darüber freuen, dass eine Stelle ausgelaufen ist, die nicht neu besetzt werden muss und damit ist ein ganzer Mitarbeiter gespart. Da können wir reden wir über keine Ahnung, Landratsämter im Land, im Bund, im Kreis, wo auch immer diese Menschen sitzen, in den Umweltbehörden oder so und so weiter. Ne? Auch da braucht es im Sinne einer Biodiversitätsforschung und das, was sie dann rausbekommen, am Ende auch in Gesetze, Regelungen oder irgendwas gießen zu können, Leute, die das einsehen und die wissen, dass das im Zweifel auch heißt, dass es Geld kostet.
Das ist übrigens auch eine Forschungsrichtung, die wir in IDF vertreten. Denn entlang einer gedachten Kette von Erklärungen haben bislang die Naturwissenschaftler immer auf der ganz linken Seite, ganz am Anfang gearbeitet an einer solchen Kette. Also sie haben sich dafür interessiert, wie Dinge funktionieren, wie diese Art mit einer anderen Art im Ökosystem zusammen auskommt, wie sie miteinander interagieren und was das fürs Ökosystem bedeutet. Die nächsten Schritte sind dann zu schauen, wie wirklich Funktionen, die für den Menschen eine Bedeutung haben, das sind die sogenannten Ökosystemdienstleistungen, von Biodiversität betroffen sind. Also ist tatsächlich eine Wiese mit mehr Arten auch produktiver? Macht sie mehr Heu? Oder vielleicht auch ganz andere Dienstleistungen? Ist eine Wiese auch vielleicht gesünder fürs Vieh und damit vielleicht auch gesünder für uns, wenn wir die Milch trinken. Aber auch das reicht noch nicht für Politiker. Zu sagen, eine artenreiche Wiese ist was Tolles und ist irgendwie auch gesünder, das reicht nicht. Im Grunde wird es am Ende darum gehen, dass man Ökosystemdienstleistungen auch in Geld umrechnet. Also die sogenannte monetäre Bewertung von Ökosystemdienstleistungen ist eine Expertise, die bei uns unter den Mitgliedern des Diversitätszentrums, vor allem am Umweltforschungszentrum in Leipzig, vertreten sind. Es gibt da ein ganzes Department, was sich mit der Frage beschäftigt und ein Department, was eine ebenfalls eine UN-Initiative ins Leben gerufen hat, nämlich die Ökonomie und Ökologie von Biodiversität zu untersuchen. Und da geht es ganz schnöde um die Frage, wie teuer ist denn eine solche Wiese, die Dienstleistung dieser Wiese. Und das sind, finde ich, sehr interessante Ansätze. Wir haben uns immer gesträubt, weil wir gesagt haben, das sind vielleicht auch intrinsische Werte, die wir nicht in Geld umrechnen können. Man kann nicht alles mit Geld bezahlen. Auf der anderen Seite sind es aber auch, wenn man es mal versucht, ganz interessante Zahlen, die man da rauskriegt. Man stellt fest, dass das Heu natürlich völlig irrelevant ist in der monetären Bewertung. Dass aber, wenn Sie Leute befragen, die alle an der Wiese wohnen, die dort vorbeigehen, die sich täglich darüber freuen, was jeder Einzelne bereit wäre, vielleicht für ein solches Stück Land, für den Erhalt dieser Biodiversität auszugeben, dann kommen Sie auf erstaunliche Summen. Selbst wenn es nur 5 Euro wären im Jahr. Es sind so viele Leute, die sich daran erfreuen, dass wir hier einen Wirtschaftsfaktor haben, der immens ist. Sie können es auch andersrum machen. Sie können es über die Einnahmen im Tourismus bewerten. Sie können es aber auch aus geologischer Sicht betrachten, über Grundwasserneubildung und andere Funktionen. Es summiert sich am Ende in einer Form zusammen, die wir nie erwartet hätten. Und ich glaube, diese Daten, die auch belastbar sind, weil sie nämlich immer die alternative Nutzung auch einbeziehen, also was wäre, wenn die Wiese einfach nur ein schnöder Acker würde, weil das durchaus auch mitbewertet wird. Und es gibt gute Gründe, auch monetäre Gründe, Biodiversität zu erhalten. Und ich glaube, das kann man auch den Entscheidungsträgern, den Politikern sehr viel deutlicher erklären.
Okay, das finde ich für den Moment ist ein sehr schöner Schluss, der nämlich aufmacht, wo es noch hingeht neben der Forschung, nämlich Übersetzungsleistungen, die vonnöten sind, um Einsicht zu schaffen. Und Einsicht klingt schon ein bisschen so vorwurfsvoll, das ist natürlich nicht so gemeint. Alle haben ja Lust.